Naja, die Idee, dass man irgendwie nicht alleine in der Gesellschaft ist, sondern mit anderen zusammenlebt.
Hingehört, Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hingehört, Oldenburger Wissensschnack. Heute zu Gast ist Susanne Fleckinger, Professorin für Pflegewissenschaft an der Jade-Hochschule in Oldenburg. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Palliative Care. Wir wollen heute deshalb darüber sprechen, wie wir als Gesellschaft mit unheilbar kranken und sterbenden Menschen umgehen, was sich unbedingt ändern muss und was die Akademisierung der Pflege damit zu tun hat. Liebe Susanne, wir sind sehr gespannt auf die Folge heute. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
Wie immer fangen wir ja am Anfang an und gehen erstmal in die Vita und auch bei dir gucken. Einen ziemlich typischen Einstieg in die Pflege gefunden, und zwar mit einer Ausbildung zur Krankenschwester. Das war in Braunschweig, aber im Laufe der Zeit hast du dich dann in Oldenburg etabliert, auf Intensivstationen und auch im Hospizdienst. Das ist ja erstmal kein so leichtes Thema. Wie bist du dazu gekommen oder warum hast du dich dafür entschieden?
Zur Krankenpflegeausbildung bin ich so gekommen, ich war in Israel nach der Schule und habe da gearbeitet und als Volontärin und wollte eigentlich Psychologie studieren oder Medizin und habe dort vor Ort ganz viele Jüdinnen und Juden kennengelernt, die ein bisschen Schwierigkeiten mit mir hatten, weil ich eben Deutsch war, und mich hat die Geschichte dieser Frauen irgendwie total beeindruckt, und sie haben irgendwie gesagt, es braucht echt Leute in der Pflege, so gerade für uns Alte in Deutschland. Und da bin ich zurückgegangen und habe gedacht, scheiß auf Psychologie und Medizin, bewerbe mich für eine Ausbildung in der Pflege und bin halt dann Krankenschwester geworden. Genau, und danach habe ich auf Intensiv gearbeitet. Erst hatte ich vor, in Braunschweig zu bleiben, aber aus privaten Gründen sind wir dann erst nach Buxtehude gegangen. Genau, da habe ich dort auf Intensiv gearbeitet, und als wir dann ein Kind bekamen, sind wir irgendwie wieder aus privaten Gründen gewechselt nach Oldenburg. Und da habe ich dann einfach ein bisschen weiter auf der Intensivstation gearbeitet, und das ist auch wieder ein privater Grund, aber tatsächlich ist zu der Zeit meine Mutter schwer erkrankt, und ich habe dann die Arbeit auf intensiv erstmal gelassen und habe gesagt, so dass ich mich gerne um sie kümmern würde mit anderen Leuten zusammen in einem Wohnprojekt. Dazu ist es leider nicht gekommen, weil sie doch ja in kürzester Zeit irgendwie total schwer krank wurde, und dann habe ich sie einfach mit Unterstützung von einem Pflegedienst zu Hause begleitet, und das ist schon sehr lange her, und da gab es noch nicht solche Einrichtungen wie ambulante Hospizdienste. Jedenfalls noch nicht so institutionalisiert, aber es gab schon einzelne Initiativen, und da hat eine Frau von dort mich unterstützt, und das war irgendwie total klasse. Und so ist der Gedanke bei mir irgendwie geblieben, dass Hospizarbeit echt was super Sinnvolles ist, weil es irgendwie Leute unterstützt dabei, wenn sie andere begleiten oder versorgen. Irgendwie hat mich dieser Hospizgedanke nie losgelassen, und auf der Intensivstation im evangelischen Krankenhaus wurde ich dann gefragt, ob ich nicht eine Palliativstation mit aufbauen möchte. Ich hatte dann aber noch eine andere Anfrage und bin dann im, was du gerade sagtest, im ambulanten Hospizdienst. Dort habe ich angefangen und habe eine Palliativberatung aufgebaut.
Erstmal vielen Dank, dass du diese doch auch sehr persönlichen Geschichten mit uns hier teilst. Ich finde das unglaublich spannend. Und dich hat es ja dann auch wirklich gar nicht mehr losgelassen, dieser Gedanke, da was schaffen zu wollen und was aufzubauen. Du bist dann später noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bremen gewesen und hast diesen Gedanken auch da fortgeführt. Auch da war das wahrscheinlich neu, sich akademisch damit auseinanderzusetzen, und du hast da den Masterstudiengang Palliative Care, wir haben es gerade eben schon mal gehört, ist ja auch dein Forschungsschwerpunkt, mit ins Leben gerufen, vermutlich aus dem gleichen Antrieb heraus, oder?
Ja, genau, das ging irgendwie dann immer alles weiter. Es hat mich einfach wirklich interessiert, und ich hatte aber irgendwie den Gedanken, ich möchte nochmal studieren. Und deswegen habe ich diesen Studiengang gewählt und damit ging eigentlich meine eigene wissenschaftliche Karriere jetzt in Anführungsstrichen irgendwie los. Und dann habe ich eben nochmal Pflegewissenschaft studiert, aber immer diese Themen weiter verfolgt. Genau, mich hat in dem ambulanten Hospizdienst, der ja, wie ihr vielleicht wisst, vor allen Dingen mit Ehrenamtlichen arbeitet und nur von einer hauptamtlichen Person koordiniert wird. Das heißt, man hat den ganzen Tag mit Ehrenamtlichen zu tun. Und mir kam es so vor, als ob ich war dann die zweite hauptamtliche Kraft dort. Mir waren die Ehrenamtlichen zu überhöht. Ich habe irgendwie gedacht, was kann ich denn nicht, was die können? Was können die besser? Und da habe ich angefangen zu lesen und zu recherchieren. Und so kam der Gedanke dazu, mich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen.
Das hast du ja auch weiterhin noch ganz lange gemacht und bist, man könnte sagen, durch einen wissenschaftlichen Streit an die Alpen-Adria-Uni in Wien gegangen und hast da promoviert. Wie bist du denn da gelandet?
Ja, also erstmal kam natürlich das Bachelorstudium an der Uni Bremen, Pflegewissenschaft mit dem Nebenfach Public Health und dann noch das Masterstudium Soziale Kohäsion, weil mich der gesellschaftliche Zusammenhalt irgendwie interessiert hat. Während des Masterstudiums habe ich auch schon so kleinere Artikel geschrieben und habe es auch wirklich mal verschriftlicht, dass ich mich gewundert habe, dass Ehrenamtlichkeit so überhöht wird und was Ehrenamtliche wohl besser können als Hauptamtliche. Und da gab es einen Wissenschaftler, der in Wien lebt, der war in allen möglichen Zeitschriften hochgelobt und er hat die Ehrenamtlichkeit so auch selber hochgelobt und ja, den habe ich sehr kritisiert dafür. Und während meiner Masterarbeit habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt und gemerkt, Mensch, irgendwie so dumm ist das ja gar nicht, was der sagt. Irgendwie da steckt ja wirklich noch was anderes hinter, nämlich der zivilgesellschaftliche Gedanke. Und du sagtest es vorhin schon, Steffen, also wie möchte Gesellschaft mit Menschen umgehen, die alt, krank oder jung und krank sind? Und dann war mir das fürchterlich peinlich irgendwie, dass ich den so kritisiert habe. Und da habe ich dem einfach meine Masterarbeit geschickt und habe mich irgendwie für die vergangenen Zeiten entschuldigt. Genau, dann kam die Antwort aus Wien prompt, möchten Sie nicht bei mir promovieren? Genau, so bin ich dann an der Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, das IF in Wien, gelandet und habe da eben promoviert.
Das ist ja schön, dass er sich darauf dann so schnell eingelassen hat und einfach gesagt hat, ach ja, Mensch, dann kommen Sie doch her. Wenn Sie jetzt verstanden haben, was ich meine, dann können Sie bei mir weitermachen.
Ja, es war vor allen Dingen auch, er wollte weiter kritisch darüber reden. Sowas war das auch. Und ja, wahrscheinlich war er auch möglicherweise ein bisschen stolz, dass sich jemand so intensiv auch mit Texten von ihm beschäftigt hat, so, oder die auseinandergenommen hat, so vielleicht.
Und so zurückblickend, du bist ja seit 2021 Professorin für Pflegewissenschaft an der Jade Hochschule. Hättest du damals, als du dich für die Ausbildung Krankenschwester entschieden hast, jemals gedacht, dass du da mal hinkommen würdest?
Ich wollte ja eigentlich zurück nach Israel auch. Aber mir hat dann irgendwann das wissenschaftliche Arbeiten irgendwie Spaß gemacht und das hat sich dann so ergeben.
Ja, klar. Aber lass uns mal über deinen Fail sprechen. Wir haben jetzt ja gerade schon gehört, dass du echt viele verschiedene Stationen hattest in deinem Leben, dass du erst gar nicht die akademische Laufbahn eingeschlagen hast, dass das dann noch viel später in deinem Leben kam. Und da ist ja mit Sicherheit das ein oder andere Fettnäpfchen nicht ausgeblieben. Was ist so ein Punkt, auf den du zurückblickst und denkst, ja, das hätte es nicht gebraucht?
Genau, ich habe ja Palliative Care im Zertifikat studiert und dann nochmal den Bachelor oder danach den Bachelor und da gab es die Möglichkeit oder ich habe die erstritten, dass ich irgendwie einige Sachen mir anrechnen lassen konnte und einige Module und das habe ich gemacht und insofern musste ich im Bachelor Pflegewissenschaft gar nicht alles studieren und in dem Modul wissenschaftliches Arbeiten, da musste ich noch die Prüfung machen und da dachte ich, das ist ja ein leichtes, journalistisch habe ich schon gearbeitet, schreiben mag ich, kann ich, habe ein Thema ausgewählt, das durften wir frei wählen, die Arbeit geschrieben und eingereicht und habe eigentlich mit einer sehr guten Note gerechnet und bekam es eher zurück als die anderen alle und habe Das hat die Dozentin mir als Papier wiedergegeben und es war wirklich vollgeschrieben, also ungelogen, mit also fast in jeder Zeile irgendein Kommentar durchgestrichen, Pfeile links, rechts, Rahmen drumrum und nochmal Kommentare. Und sie hat dazu gesagt, also damit wären sie, oder würde ich sie durchfallen lassen müssen, denn es geht nicht. Wir haben die Techniken wissenschaftlichen Arbeitens überhaupt nicht eingehalten, nicht berücksichtigt. Und da war ich irgendwie völlig frustriert und habe erst keinen Bock gehabt, ihre ganzen Änderungsvorschläge einzuarbeiten, habe ich doch gemacht. Und dann bin ich da irgendwie durchgekommen, aber da war ich mir irgendwie zu sicher. Ich habe halt keine einzige Veranstaltung besucht von dem Seminar, weil ich ja dachte, brauche ich nicht, habe ich anerkannt gekriegt und kann ich schon, aber ja, war eben nicht so.
So und ja, da musstest du das wissenschaftliche Schreiben dann auch erst noch lernen, klar.
Ja.
Ja, wir denken uns auch jedes Mal, ach, können wir schon, so ein Fachwort des Tages, das kriegen wir doch erraten. Aber die Vergangenheit zeigt, kriegen wir meist nicht hin. Aber auch du hast uns heute einen Begriff aus deiner Forschung mitgebracht und vielleicht schaffen wir es ja heute. Wie heißt dein Fachwort?
Ja, ich weiß es auch nicht. Wisst ihr denn, was eine Ente ist?
Ja, man kennt die Zeitungsente, man kennt das Tier. Man kennt das Auto. Guck mal, es sind schon drei.
Das stimmt. Aber im Kontext von Pflege und pflegerischer Sorge, und danach habt ihr gefragt.
Stimmt. Das war etwas unspezifisch. Die Ente bezogen auf die Pflege. Boah. Könnte es eine Abkürzung sein, Bianca?
Oh, das würde Sinn machen. Ich habe gerade schon mit so Gedanken gespielt. Ach ja, wenn man denen dann so eine Kuschelente, also jetzt keine echte, sondern so ein Kuscheltier dann ans Bett legt, damit die irgendwie nicht ganz alleine sind, weil man ja schon gehört hat, dass Tiere in auch Altenheimen große Effekte haben, dass man sozusagen irgendeinen Glücksbringer mit dabei hat. Aber ich glaube, das wäre zu einfach gegriffen. Für was könnten wir denn abkürzen? Es ist kein C drin für Care. Das ist schon mal schwierig.
Ja. Also auch kein P drin.
Ich kann ja noch mal ein bisschen das öffnen. Es ist keine Abkürzung.
Ja, das wäre jetzt gerade auch mein Fazit gewesen nach kein P, kein C. Witzig. Ja, ich kann mich schlecht von der Zeitungsente lösen. Und beziehe das deswegen da drauf und sage, die Ente im Kontext der Pflege ist eine falsche Prognose der Lebenserwartung.
Dann sag ich, eine Ente, das ist die Krankenschwester oder der Pfleger, der irgendwie als letztes dazugekommen ist und dann erstmal alle Patienten abwatscheln muss, die die anderen nicht haben möchten. Und wenn man dann eben oder die Neue ist, dann ist man halt die Ente und dann muss man nochmal loswatscheln.
Es ist irgendwie, soll ich auflösen?
Ja, bitte.
Ja, kreativer wird's nicht von unserer Seite.
Nee, und das ist tatsächlich einfach der Begriff für die Urinflasche.
Ah.
Also, genau, die heißt in der Pflegepraxis einfach Ente. So, das Guck ist jetzt. Mal.
Und wenn so wo du sagst, denke ich mir, ich habe das auch schon mal gehört.
Ja, genau. So habt ihr eben auch geschaut, als fällt es euch gleich ein, als ihr. Aber.
Nee, ich war ganz weit weg. Okay, also. Ja. Also das, was am Katheter noch fehlt, sozusagen.
Nee, wenn es keinen Katheter gibt.
Okay.
Also wenn. Das ist die Urinflasche, die männlichen oder männlich gelesenen Personen gegeben wird, wenn sie nicht aufstehen dürfen vom Bett, also nicht zur Toilette gehen dürfen, sondern eben Wasser lassen müssen im Bett.
So. Das, was du im Auto in die Bierflasche machst, da ist das dann die Ente.
Oder so. Genau, also.
Alles klar.
Die Ente, ne?
Ja, sehr, sehr schön. Das ist doch ein schönes, einfaches Fachwort und doch waren wir so weit weg.
Ja. Wirklich, wirklich schön, wenn man 1000 Assoziationen hat und dann doch so daneben liegt. Und damit wollen wir jetzt in deine Forschung gehen, liebe Susanne. Und Lass uns vielleicht mal vorne anfangen. Was vielen Menschen, die sich für Pflegeberufe entscheiden, ja nachgesagt wird, ist so ein Helfersyndrom. Und es klang bei dir eben auch schon mal an. Braucht man denn sowas wirklich? Beziehungsweise was braucht man, um in so einem Beruf durchzuhalten und wirklich seine Erfüllung zu finden?
Naja, die Idee, dass man irgendwie nicht alleine in der Gesellschaft ist, sondern mit anderen zusammenlebt und sich für Menschen interessiert, das ist vielleicht was viele Leute mitbringen. Aber auf die Frage, was man braucht, um dort lange durchzuhalten, was man heute braucht oder was man braucht, um lange glücklich zu sein in dem Beruf, sind auf jeden Fall bessere Rahmenbedingungen. Auch wenn jetzt die Pflege sich akademisiert, heißt das ja noch lange nicht, dass die Studierenden dann das umsetzen können. Ich bin der festen Überzeugung, dass es irgendwie auch sowas braucht wie freie Zeit, um sich zu bilden, in Richtung Weiterbildung, aber auch in Richtung der Skills, die man mitbringt. Dass man zum Beispiel irgendwie, wenn man Lust hat, noch eine Sprache zu lernen, dass dafür einfach freie Zeit sein sollte im Rahmen der täglichen Arbeit. Also Skills, die nicht direkt was mit der pflegerischen Tätigkeit zu tun haben, aber eine Pflegeperson, eine Pflegefachperson als Menschen eben ausmachen. Wenn wir in andere Länder gucken, nach Dänemark, Norwegen, gibt es ganz andere Arbeitszeitmodelle und andere Möglichkeiten eben auch zu arbeiten und zu leben.
Wir haben uns mal die aktuellen Zahlen geholt vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband. Der schätzt, dass ca. 120.000 Menschen in Deutschland ca. 35.000 Menschen palliativ pflegen. Das klingt ja erstmal nach einer guten Ratio, weil natürlich man nicht eine 1:1 Betreuung die ganze Zeit erfolgen kann, sondern natürlich mehrere Pflegenden um eine Person herum sind. Mhm. Aber man hört auch immer wieder von Arbeitskräftemangel und die Pflege ist unterbesetzt. Reicht das tatsächlich oder sind das verschönte Zahlen?
Ihr habt die Zahlen vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband. Mhm. Mhm. Genau, das ist ja nur ein Bereich der Care-Arbeit. Ne? Ich finde es super, dass wir jetzt nur auf Palliativ-Care und Hospizarbeit gucken. Also im Moment ist es so, dass dieser Bereich in der Hospizarbeit und Palliativarbeit immer noch besser dran ist, was Personal angeht, als der große andere Bereich, weil die Arbeitsbedingungen dort einfach nochmal anders sind, möglicherweise ein bisschen besser sind, der Personalschlüssel besser ist. Ja, also ich bin ja auch in Bremen im Vorstand des Hospiz- und Palliativverbands Bremen engagiert und von daher kenne ich zumindest die Zahlen hier aus Bremen oder die Erfahrungswerte der Kollegen und Kolleginnen, die hier Hospize leiten oder Palliativstationen leiten. Und da ich auch im wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands bin, weiß ich das eben auch bundesweit, mhm. dass dieser Bereich immer noch ein bisschen besser dran ist als ja vor allen Dingen in der Altenpflege, in der stationären und ambulanten Altenpflege, aber auch in der ambulanten Pflege, die haben gerade wirklich sehr große Personalnot. Das habt ihr sicher auch schon ja überall gelesen, das ist ja überall gerade.
Ja. Ja, in dem Zusammenhang fand ich auch noch spannend, dass ich gelesen habe, dass, also erstmal wenig überraschend, die meisten Menschen, wenn man sie fragt, wollen zu Hause sterben. Und die wenigsten sagen, ich würde gerne im Krankenhaus sterben. Und in dem Zusammenhang muss man wahrscheinlich auch nochmal aufdröseln, wer sich unter den 120.000 Menschen, die sich da beteiligen, steckt. Also ob das viele Angehörige, Ehrenamtliche sind, die das eben auch überhaupt zu Hause leisten können. Das wäre ja wahrscheinlich so die nächste Frage, oder?
Ja, wer sich dahinter versteckt, meinst du? Es gibt kein Register oder so von Pflegenden und pflegende Angehörige können gar nicht gezählt werden. Also auch da gibt's nur Schätzungen. Ja. Zum Beispiel der niedersächsische Landespflegebericht, der jetzt kürzlich vorgestellt wurde, hat ein Kapitel insbesondere zu pflegenden Angehörigen und sagt da, es gibt einfach nur Schätzungen. Die pflegenden Angehörigen sind diejenigen, die die meiste Arbeit leisten. Sehr, sehr viele Personen werden eben zu Hause versorgt, von Menschen aus ihrer eigenen Umgebung. So.
die es wahrscheinlich ja auch nach bestem Wissen und Gewissen machen, sich mehr oder weniger Hilfe dafür holen können. Und wir hatten ja vorhin schon mal angeteasert, die Akademisierung der Pflege steht gerade sozusagen in den Startlöchern oder bildet sich gerade. Kann das für diese Menschen, genau, in Deutschland, kann das für diese Menschen eine Chance sein oder für die nächste Generation sozusagen mit mehr Wissen da reinzugehen? Und was ist damit überhaupt gemeint? Vielleicht klären wir erstmal, was ist denn die Akademisierung der Pflege?
Ja, das soll der Anschluss sein, weil es in den meisten anderen Ländern eben akademisiert ist und in Deutschland erst seit 2020 wirklich im Gesetz festgelegt ist, dass der Pflegeberuf sich jetzt auch akademisiert. Es gab schon in den letzten 20, 25 Jahren erste Studiengänge, aber wenige eben. Und es ging eher in Richtung Management. Und jetzt ist es ähnlich wie bei den Hebammenwissenschaften oder bei den Hebammen, beim Hebammenberuf. Da gibt es ja nur noch die akademische Ausbildung. Bei der Pflege gibt es das alles noch parallel. Es gibt die Ausbildung, es gibt verschiedene Studiengänge, die verschiedene Ausrichtungen haben.
Ich möchte da gerade nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich habe direkt mehrere Gedanken im Kopf. Also zum einen hattest du jetzt ja eben gesagt, seit 2020 ist es gesetzlich beschlossen, dass die Pflege sich akademisieren soll, und daraufhin haben dann die ersten Hochschulen reagiert und entsprechende Studiengänge eingeführt, genauso wie die Jade-Hochschule auch. Das heißt aber, von da ausgehend sind dann natürlich jetzt noch nicht 3 weitere Jahre oder 4 sogar vergangen. Das heißt, es wird jetzt in den nächsten 1-2 Jahren dann auch nochmal spannend, wenn dann wirklich die ersten mit Bachelorabschluss in Pflegewissenschaften in den Beruf einsteigen, oder?
Habe ich missverständlich wahrscheinlich gesagt. Also im Gesetz verankert ist es erst seit 2020, aber es gab schon vorher natürlich Studiengänge und es gab auch schon vorher Modellstudiengänge, und ich selber habe ja auch Pflegewissenschaft studiert, also diese Studiengänge gibt es schon,
stimmt, ja,
auch in Deutschland schon sehr lange. Also das heißt, es sind schon viele Personen akademisiert, aber eben nicht die 10-20%, die gefordert sind. Es gibt auch schon welche, die Personen, die eben akademisiert, auf akademisiertem Niveau arbeiten, aber eben in Deutschland noch nicht zu den Bedingungen, zu den Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel in England oder in Skandinavien.
Sei an der Stelle auch nochmal auf Folge 18 verwiesen. Da hatten wir die große Freude, mit Oda von Raden genau über solche Themen auch zu sprechen. Wie du schon gesagt hast, die Akademisierung ist nämlich auch da ein großes Thema gewesen und war auch Thema in unserem Podcast. Also hört da gerne mal rein. Okay, lass uns nochmal über ein konkretes Forschungsprojekt von dir sprechen. Du hast ja eben schon erwähnt, die Akademisierung in der Pflege trägt auch dazu bei, Muster zu durchbrechen, auch mal links und rechts sich Gedanken zu machen und vielleicht eben auch neue Zielgruppen, neue Forschungsfragen sich zu überlegen und die aufzuwerfen. Und genau das tust du mit einem sehr interessanten Forschungsprojekt, wie ich finde, wo du dich damit beschäftigst, wie eigentlich Menschen im Gefängnis altern und dann auch sterben. Das ist vielleicht was, wo man nicht als erstes dran denkt, wenn man an Palliative Care oder Pflege auch generell denkt. Wie bist du auf die Idee gekommen und was ist da dein Ansatz? Wie gehst du das an? Ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz, ganz pragmatische Herausforderungen mit sich bringt.
Es war tatsächlich ganz praktisch, dass ein Kollege gefragt wurde, ob er ein Buch rezensiert, ein Buch aus USA. Es ging um das Thema Altwerden im Gefängnis und Sterben im Gefängnis in USA. Und die haben dann ein Projekt gemacht, ein Forschungsprojekt, und das hat er rezensiert. Und der ist Kriminologe, der Kollege, und da kam der irgendwie in mein Büro und hat gemeint, hey, hier würden sich unsere Themen ja verbinden, Palliative Care und Kriminologie. Wollen wir nicht dazu mal was machen? Das ist total interessant und ich glaube, in Deutschland gibt es sowas noch nicht. Und dann haben wir angefangen zu lesen und zu gucken, was gibt's denn schon, und haben festgestellt, es gibt so kleinere Forschungsarbeiten dazu, aber die endeten dann irgendwann die letzte Arbeit ist schon etwas her. Und dann haben wir erstmal angefangen, Artikel dazu zu schreiben, unseren Forschungsstand einfach zusammenzuschreiben sozusagen und zu gucken, Und die Frage hat uns sehr beschäftigt, ihn aus der kriminologischen, soziologischen Perspektive, wie wird mit Menschen umgegangen, die immer älter werden und im Gefängnis sind, in Haft sind, und die Bedingungen in Haft sind meistens nicht gut, was die Ernährung oder die gesundheitliche Versorgung angeht. Und ich habe mal geguckt und gesehen, dass die pflegerische Versorgung in Haftanstalten irgendwie nicht gut aufgestellt ist. Und genau, dann haben wir gesehen, dass es schon einige drei Haftanstalten in Deutschland gibt, die für Menschen sind, die älter sind, weil auch Gefangene werden ja immer älter irgendwie aufgrund des demografischen Wandels, und gesünder sind sie auch nicht. Und oft ist das Alter bei Gefangenen, also in Haftsituationen, sind die Leute oft jünger, aber trotzdem schon älter, weil irgendwie die gesundheitlichen Bedingungen eben so sind oder jahrelanger Drogenkonsum oder das Leben in Haft sie so verändern. Also von daher sprechen wir jetzt nicht von 80-Jährigen, sondern durchaus auch von 60-, 70-Jährigen Menschen, die alt sind. Und für diese Gruppen gibt es drei Haftanstalten in Deutschland, aber es ist nichts, zumindest unserer ersten Recherche, darüber bekannt, wie, ja, wenn es Richtung Sterben geht, wie es dann weitergeht, ob es eine Begleitung gibt, zum Beispiel, was es in den USA gibt. Das war nämlich Teil des Buches. Und wir haben uns dann gefragt, braucht es überhaupt für sterbende Menschen in Gefängnissen irgendwie, also eine hospizliche Begleitung in Haft, oder macht es nicht viel mehr Sinn, die Leute zu entlassen in die Freiheit für die letzte Phase ihres Lebens, wenn sie das möchten? Und das ist ja so ein Diskurs, der irgendwie nicht uninteressant ist, soziologisch, aber auch pflegewissenschaftlich. Ja, so, und somit haben wir erstmal über diesen ersten Artikel angefangen, uns damit zu beschäftigen, und werden jetzt im Sommer halt einen Forschungsantrag stellen, weil genau, es ist in der Forschung ja, das kennt ihr ja auch irgendwie immer, auch davon abhängig, ja, wenn man weitermacht, das ist eine Zeitfrage, und es braucht irgendwie ja auch ein bisschen Geld und Unterstützung dafür. So.
Ja. Du hattest ja vorhin schon mal Ehrenamt und Hauptamt unterschieden. Jetzt könnte ich mir gerade im Gefängnis vorstellen, dass da, wenn Pflege geleistet wird, vor allem was Hauptamtliches gestellt wird. Weil ich jetzt einfach mal unterstelle, dass man ehrenamtlich durchaus denken könnte, naja, das sind die bösen Menschen im Gefängnis, haben sie doch gar nicht verdient, ich gehe lieber woanders hin.
Ja, es gibt tatsächlich schon Ehrenamtliche, die in den Knast gehen, aber das hat eher Resozialisierungsaspekte. Mhm. Das ist schon recht etabliert in Deutschland. Genau, und für die hospizliche Begleitung, da haben wir jetzt noch nichts gefunden, ob es das auch schon gibt oder ob es das überhaupt geben soll oder so, oder ob das Sinn macht, ob das überhaupt gewünscht ist von Menschen, die in Haft sind. Einige möchten sicherlich auch möglicherweise gar nicht raus, weil das ihr Lebensumfeld ist, in dem sie irgendwie jahrelang schon sind. Aber das müsste man erforschen, und da kommen wir auch wieder an die Grenzen, von denen du, Steffen, vorhin sprachst. Also in Gefängnissen zu forschen, da erstmal reinzukommen, ist total schwer, und möglicherweise war das auch ein Grund, warum die anderen Forschenden da nicht weitergemacht haben, weil das irgendwie ja fast unmöglich war. Ja. Der Kollege, bei dem haben schon einige zur Haft, Menschen in Haft und Bedingungen zu leben in Haft promoviert, und da war es auch so, dass es immer schwierig war, Interviews, zum Beispiel qualitative Interviews in Haftanstalten führen, aber nicht unmöglich.
Ist das qualitative Interview so die Standardmethode, die du anwendest, oder ist es eine bunte Palette?
Genau, es gibt in der Forschung, in der empirischen Sozialforschung, ja den Begriff der Triangulation. Also das heißt, dass man auch Forschungsmethoden, Forschungsdesigns verbindet. Es kommt auch dem Forschungsgegenstand, die Forschungsfrage an. Aber ich bin das ist auch etwas, was ich lehre, eben qualitative Forschungsmethoden. Also da bin ich, glaube ich, ganz versiert. Also wenn ich nicht gerade wieder zweifle, dann würde ich sagen, ein bisschen was kann ich davon aus eigenen Forschungsprojekten, aber eben auch, genau, ich lehre das auch, qualitative Pflegeforschung und Methoden. Und da ist ein wichtiger Teil ist eben das qualitative Interview, genau, das Leitfadeninterview, wozu ich auch gerade mit Studierenden ein Projekt mache. Die führen selber Interviews und unter dem Oberbegriff oder Forschungsgegenstand der Akademisierung. Die gucken nämlich, wie sich Akademisierung schon zeigt oder wie die Leute das bewerten, die schon akademisiert sind. Genau, und die führen mit den Interviews und ja, da gucken wir mal, was da rauskommt.
Und genau diese Gruppe kann schon wieder Gegenstand eines anderen deiner Forschungsprojekte sein, und zwar Menschen, die studieren oder an der Uni arbeiten, aber selber auch Angehörige pflegen.
Genau, das ist ein zweites Projekt, zu dem ich schon einen Antrag gestellt habe. Also das andere ist noch in der Beantragung. Und das andere ist tatsächlich, das haben wir eingereicht oder habe ich eingereicht, kürzlich im März auf eine Ausschreibung hin vom BMBF. Und da haben wir die Idee gehabt mit einer Kollegin zusammen, dass es bei uns an der Hochschule in der kurzen Zeit, seitdem ich erst dort bin, ich habe meinen Ruf erst im September erhalten und beziehungsweise den angenommen und bin erst seitdem an dieser Hochschule Professorin, sind uns schon einige Menschen aufgefallen, die entweder studierend sind oder mitarbeitend sind und im privaten Umfeld für andere da sind und das irgendwie unter einen Hut kriegen müssen oder es tun, zu arbeiten, zu studieren und gleichzeitig noch für andere da zu sein. Und da dem wollen wir irgendwie nachgehen, auch mit der Idee, was für soziale Innovationen kann es denn geben oder wie kann die Hochschule da unterstützen, aber erstmal auch, wie erleben die ihre Situation und was sagen die Leute denn, was brauchen sie oder was brauchen sie auch nicht. Genau, und dem wollen wir nachgehen mit einem kleinen Forschungsprojekt.
Erinnere ich mich von früher auf diesen Formularen manchmal, wenn man sich für irgendwas einschreiben oder bewerben musste, dann gab es immer das Kreuzchen bei Härtefall und da war auch immer aufgeführt, pflegende Angehörige. Das war eins davon.
Ja, und daran sieht man auch, dass deine Forschung auch eine politische Dimension hat. Ne? Da könnten und sollten Hochschulen auch wieder eine Vorreiterrolle haben, dass sie entsprechend auch dann solche Aspekte implementieren und es den Menschen dann einfacher machen.
Unbedingt. Also so verstehe ich zumindest Pflege. Das Pflege immer auch im politischen, also weniger in Richtung Helfersyndrom, sondern eher wirklich Gesellschaft auch verändern zu können und Pflege und Gesundheit und Gesundheitsförderung irgendwie zusammenzudenken. So gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das waren ja auch Studienfächer von mir irgendwie. Genau, so verstehe ich. Verstehe ich Pflege und den Ansatz von Pflege.
Ja. Ja. Und ja, die Pflege ist nicht nur politisch, sondern sie betrifft uns auch alle. Und deswegen vielleicht zum Abschluss einmal die Frage. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind, glaube ich, so 25, 30 rum. Mhm. Also Menschen, die sich vielleicht jetzt nicht täglich damit beschäftigen, je nachdem, in welcher Lebenssituation sind. Und gerade deswegen, was würdest du besonders jungen Menschen jetzt an dieser Stelle vielleicht zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Kann man sich auch jetzt mit dem Thema Pflege beziehungsweise mit dem Altern beschäftigen? Also ich denke jetzt gerade an Sachen wie Organspendeausweis oder sowas wie Patientenverfügung. Das sind ja alles Dinge, die sich lohnen, auch jetzt schon mal in den Blick zu nehmen.
Ich würde gar nicht so konkret irgendwie sagen wollen, jetzt unbedingt alle die Patientenverfügung machen oder so. Ich glaube nicht. aber irgendwie drüber nachzudenken, wie geht's denn anderen, die hier irgendwie sehr krank sind und so vielleicht mal.
Dann spreche ich den Appell aus. Denkt an die anderen, die sehr krank sind, die brauchen Organe. Wenn ihr sterbt, könnt ihr sie nicht mitnehmen, holt euch einen Organspendeausweis.
Okay, das war dein Standpunkt.
Janke hat gesprochen. Ja. Denn damit sind wir jetzt schon am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen wie immer, ihr habt was gelernt und konntet einen anderen Blick auf die Pflege gewinnen. Liebe Susanne, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch. Das war sehr angenehm. Danke.
Ja, vielen Dank auch von mir. Das war wirklich eine spannende und sehr intensive Folge. Und ja, wir danken euch natürlich da draußen auch fürs Zuhören und hoffen, dass wir uns in 4 Wochen wieder hören, wenn es wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensstand. Musik
Podcast wird gefördert durch die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Kai-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.